Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann. Ich bin Rechtsanwältin, Unternehmerin, Autorin, Podcasterin und noch so vieles mehr wie so viele Frauen. Und vor allem forsche ich am Menschsein, an dem Thema, was uns Menschen glücklich und zufrieden macht und wie wir in die Lebensfreude und auch in unsere persönliche Kraft kommen. Sehr gerne stelle ich in meinem Podcast Menschen vor, die Besonderes bewirken oder leisten, Geschichten und vor allem gerne von Frauen, die besondere Wege gehen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute hier zu Gast zu haben, die liebe Emily Erker. Liebe Emily, herzlich willkommen in meinem Podcast-Studio.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, liebe Emily. Wir kennen uns erst kurz. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Das ist deine Spielwiese, denn du bist Top Voice 2022 in LinkedIn gewesen. Du hast 18.000 und noch mehr Follower auf LinkedIn. Du bist berühmt geworden durch deine Lives, LinkedIn Lives. Und du hast eine Marketing- und PR-Agentur, die sich auf LinkedIn spezialisiert hat. Liebe Emily, jetzt erstmal noch ein herzliches Willkommen und dann gehen wir gleich mal darauf ein, was du eigentlich genau machst.
Vielen Dank.
Ja, wenn ich richtig recherchiert habe, hast du dich im Januar 2021 selbstständig gemacht. Da würde mich natürlich mal interessieren, was hast du denn vorher gemacht und wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, du willst dich verändern?
Genau. Also grundsätzlich war es so, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 9 Jahre lang angestellt, ja. Da immer im Bereich Marketing, Vertrieb, habe immer hin und her gewechselt, weil ich einfach beides liebe, aber beides zusammen ging ja nicht. Und und ich war meistens tatsächlich immer in der Medienbranche drinnen, hatte einen kurzen Abstecher tatsächlich auch in der Filmbranche und war ein einziges Mal tatsächlich sozusagen auf Kundenseite, ja. Da war ich in einem Coworking Space angestellt, eben als Marketing Manager. Aber ansonsten tatsächlich meistens auf Agenturseiten, ja. Und das Interessante dabei war auch, dass ich so ziemlich zum Schluss, nicht zum Schluss, aber so ziemlich zum Schluss, war ich tatsächlich eben angestellt in einer Vermarktungsagentur, wo ich spezialisiert worden bin. Und ja, ich war ein Pro im Kontext LinkedIn Ads. Ja, und so bin ich tatsächlich auf den Geschmack gekommen zu LinkedIn. Natürlich ging es um was ganz anderes, weil Werbung eben auf LinkedIn ist ein ganz anderes Thema. Da ging es um eine andere Thematik und so. Und da war ich im Kampagnenmanagement. Aber so hat es eigentlich angefangen. Und damals, so ungefähr um die Zeit herum, habe ich tatsächlich angefangen, als Angestellte schon LinkedIn quasi für mich zu nutzen und habe regelmäßig Postings veröffentlicht. Dazu aber ohne Plan und ohne Ziel. Ja, um es ehrlich zu sein, ich habe einfach irgendwas gemacht. Ja. Aber es hat dann doch mehr oder weniger funktioniert. Und dann ist es aber dazu gekommen, im Angestelltenverhältnis, dass mich dann tatsächlich einer meiner Follower damals gefragt hat. Und da hatte ich, glaube ich, 2000 Follower auf LinkedIn oder so, mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, also ob ich nicht für sie, also ob sie nicht bei mir einen Kurs belegen kann. So, jetzt habe ich es, ja, ein LinkedIn-Training belegen kann, weil sie das so spannend gefunden hat, was ich da mache und sie fand das so faszinierend und für mich war das ja überhaupt nicht am Schirm, weil ich war ja nur angestellt und ich konnte nur angestellt sein, ja, und ja, aber später hat sich dann das tatsächlich weiterentwickelt, dann kam Corona und so weiter und so fort, die Orgezeit. Und in der Ordenzeit sozusagen habe ich dann tatsächlich mein Unternehmen gegründet und habe dann mit LinkedIn gestartet, auch relativ zügig dann halt auch mit meinen Lives. Ja, weil damals war es noch so, man musste sozusagen eine Bewerbung schicken an LinkedIn, damit man überhaupt live gehen kann. Ja, das war keine Selbstverständlichkeit. Ja, und als ich die Bewerbung aber rausgeschickt habe, habe ich mir gedacht, ja, das wird eh urlange dauern, bis die überhaupt zurückschreiben, wenn ich überhaupt den Zugang bekommen, weil die meisten Leute haben tatsächlich ein halbes, dreiviertel Jahr gewartet, wenn überhaupt sie den Zugang bekommen haben. Also es war echt eine Rarität. Und aber es ist dazu gekommen, dass ich eine Woche später tatsächlich schon die Meldung bekommen habe, Emily, du darfst live gehen. Ja. Und dann war ich im Stress und im Zugzwang, weil die Bedingung war damals auf Seiten von LinkedIn, wenn du den Zugang erhältst, musst du innerhalb von 2 Monaten schon das erste Mal live gewesen sein, sonst wird dir der Zugang entzogen und du kannst keine erneute Anfrage stellen. Wow. Und 2 Monate als Unternehmerin, das ist wie 2-mal schlafen. Ja. Deswegen habe ich dann gleich angefangen und gestartet und so hat sich das hinentwickelt. Und sozusagen ein Jahr später habe ich dann tatsächlich dann die LinkedIn Top Boys Auszeichnung erhalten, ja, die ich mir auch gewünscht habe, ja, und auf die ich auch hingearbeitet habe. Aber das war halt so, ich probiere es halt mal, ja, weil ich wusste gar nicht, wie das funktionieren könnte, habe mir halt einfach einen Plan überlegt, der dann tatsächlich aufgegangen ist, ja. Und dann ein halbes Jahr später habe ich die zweite Auszeichnung bekommen, das war dann die internationale mit dem blauen Button, ja, weil damals war das auch geteilt, ja. Mittlerweile ist es jetzt 2 in 1, aber es war krass, ja, eine krasse Reise.
Ja, super, herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Ja,
Danke.
du bist in Wien, wie man ja vernimmt, gell, an deinem Wiener Schmäh. Und du wirst auch Lady Sunshine genannt. Das ist sozusagen
Genau.
dein Brandname. Du bist immer mit Gelb und Sunshine und so bist du mir auch ins Auge gestochen. Du hast mich ja damals angesprochen und wir machen ja auch ein Live zusammen am 17. Juni. Da haben wir noch ein bisschen hin. Du planst ja sehr gut im Voraus und briefst da auch sehr. Wie setzt du diese Lives zusammen? Wer darf da kommen? Du sprichst von Staffeln, das heißt, du machst dir Gedanken mit Staffeln. Willst du mal so ein bisschen berichten, was passiert denn da genau?
Genau, also bei mir ist es so, es ist immer so eine Mischung, weil dadurch, dass ich ja so ein etabliertes Format habe, dass ein Teil von meinen Interviewgästen sind tatsächlich meine Kunden, ja, weil das ist mein Weihnachtsgeschenk sozusagen, damit sie einen Live-Platz bei mir bekommen, ja. Das bezieht sich auf die meisten Kunden, nicht alle Kunden, weil ich muss halt auch aufpassen, dass es das auch wirklich passt, weil die sollen ja auch wirklich sich gut darstellen, ja. Und Kommunikation ist ja doch ein Skill, gell? Das darf man nicht unterschätzen und das muss man halt schon können. Nicht in Perfektion, aber doch, ja, damit das auch wirklich gut geht, das Live, ja. Aber grundsätzlich ist das Hauptthema eben für meine Kunden, damit die halt in die Sichtbarkeit kommen. Das ist halt einfach zum Pushen, als Dankeschön, dass sie bei mir Kunde waren. Und der andere Teil, so wie du, ja, das sind Leute aus meinem Netzwerk, wo ich mir denke, hey, der oder die könnte echt interessant sein und dann schicke ich eine Anfrage. Ab und zu bekomme ich sogar Anfragen, ja, und dann schaue ich, passt der Mensch oder passt der Mensch nicht, ja. Und wie in deinem Fall, 1A Paletti. Und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen nächstes Jahr. Und so läuft das bei mir, ja. Meine Bewerbungsphase sozusagen für meine Lives ist ja immer jedes Jahr, startet ab September, geht dann meistens so bis Mitte Oktober herum. Da spreche ich mit echt vielen Menschen, du Termine ausmachen etc. pp. Und damit die dann nächstes Jahr zu mir ins Live kommen. Ja, bedeutet, ich habe echt eine Vorlaufzeit von mindestens 6 Monaten. Also die Leute warten echt lang, bis sie endlich drankommen. Aber so funktioniert es halt, weil ich habe halt echt einen großen Contentplan und das muss alles Hand und Fuß haben. Ja, genau.
Ja, super, mega. Und dann lädt jeder alle ein und dann ist es natürlich super auch für die Community, fürs Wachstum, also für beide Seiten, dass man da gesehen wird, weil 18.000 Follower zu erreichen, das ist ja kein Zuckerschlecken. Ich habe angefangen mit 1.000 Follower im Sommer 23 und bin jetzt bei 3.700 irgendwas. Ich kenne fast alle persönlich, also ich habe wirklich ein sehr, sag ich mal, sehr nahes Netzwerk, aber natürlich kein gigantisches Netzwerk. Ich habe ja noch verschiedene andere Kanäle, aber 18.000, ich glaube, da brauche ich noch eine Weile. Wie hast du das denn geschafft?
Ja, na also eins der Geheimnisse, die ich gerne verrate, ja, exklusiv für deinen Podcast, ist halt tatsächlich einmal auf das Thema mit den LinkedIn Lives, ja, selber, ja, weil natürlich meine Interviewgäste auch viele Leute eben einladen zum Live, weil das ist halt schön zum Angeben, ja, ist ja auch ein Marketing-Tool, ja, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ich lade ja auch gleichzeitig echt viele Leute eben zu den Events ein und so sammelt sich, dass eben der Interviewgast neue Kontakte eben sozusagen bekommt über meine Seite und ich von der anderen Seite. Und so summiert sich das halt richtig gut. Eine andere Sache ist natürlich der Content selber, da kommen auch ab und zu Leute dazu. Und dann aber auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die man nicht, wie soll ich sagen, vernachlässigen sollte, ist tatsächlich der echte, reale Offline-Kontakt. Ja, weil ich stehe natürlich auch eben ab und zu als Speaker bereit, ja, oder eben bei Panel-Diskussionen oder ich gebe Interviews für Magazine etc. pp. Gell? Und das, die Offline-Welt ist genauso wichtig wie die Online-Welt. Und das darf man nicht unterschätzen. Und durch die Offline-Welt kommen auch einige interessante Leute. Ja, deswegen, bitte macht's das. Ja, nicht unterschätzen. Auch wenn ich LinkedIn liebe und damit mehr Geld verdiene, Offline ist auch wichtig. Ja.
Ja, super. Da sprichst du genau meine Themen ein, weil ich setze mich ja ein für die Sichtbarkeit von Frauen. Mhm. Und ich sage immer, Netzwerk ist halt 60-85% des Erfolgs. Also egal ob Online- oder Offline-Netzwerk, aber Netzwerk ist halt einfach wirklich wahnsinnig wichtig. Viel wichtiger noch als der Content, der natürlich trotzdem passen muss. Aber mit Content alleine kommst du nicht weit. Ja.
Ja, richtig. Deswegen echte Verbindungen eingehen und eben auch als Tipp für alle, die eben auch einen Podcast starten möchten, es zahlt sich wirklich aus, Interviewformate zu geben, weil du dann im echten Kontakt mit einem echten Menschen stehst. Ja, also man kann natürlich Podcasts alleine machen, geil, sage ich nichts dagegen, aber der richtige Mehrwert kommt im Austausch miteinander, ja, in der Kooperation tatsächlich. Ja,
ja, ich mische immer, weil die eigenen, da kann ich natürlich super meine Themen auch platzieren, auch die Sachen, die ich in die Welt bringen will, und sie gehen natürlich schneller, also die sind auch kürzer. Das heißt, die eigenen Podcasts machen mir weniger Arbeit. Da kommt so ein bisschen Grundrauschen auch rein. Aber die Interviews, die sind natürlich wahnsinnig wichtig. Und ich lerne dabei auch immer so viel. Also das ist ja eine echte Plauderei. Das heißt, wir beide, wir haben das jetzt hier spontan. Wir haben uns verabredet. Aber wir haben jetzt nicht Briefing und Fragebogen hin und her und ausfüllen und so weiter. Sondern das ist wirklich ein Kennenlernen im Plauderformat und einen Mehrwert bieten für die Kunden, die dabei was lernen sollen. Und das ist so das Format, was für mich auch nicht so anstrengend ist, weil wenn du es wahnsinnig vorbereitest, dann schaffst du ja nicht viel. Sondern dann musst du halt natürlich fokussieren. Und so schaffe ich das halt neben meiner normalen Arbeit, diesen Podcast zu machen. Und ich bin jetzt bei, glaube ich, um die 100. Folge. Und das ist, bin ich schon stolz drauf, dass das jetzt sich so, dass es sich so, ja, gefunden hat und dass es so schön weiter wächst. Emily, vielleicht mal die Frage. Du hast dich dann spezialisiert auf LinkedIn. Mhm. Das heißt, du machst LinkedIn-Beratung, man kann dich buchen und du unterstützt Unternehmen dabei, damit sie verstehen, wie sie auf LinkedIn sichtbar werden, beziehungsweise vielleicht möchtest du dazu was sagen. LinkedIn ist ja ein Format, was gerne Individuen sichtbar macht, lieber als Firmen, oder?
Ja, richtig. Ja, also grundsätzlich natürlich Personal, also Employer Branding ist auch ein Thema, gell? Firmensichtbarkeit, aber ganz ehrlich, Menschen kaufen von Menschen, ja, und vor allem im Zeitalter der KI, bitte nicht vernachlässigen, die Menschlichkeit, tatsächlich ist das so ein zentrales Thema, ja. Deswegen, wenn Unternehmen eben auch zum Beispiel Corporate Influencer sozusagen integrieren in ihre Marktkommunikation, macht das super viel Sinn, ja, macht das super viel Sinn. Auf der einen Seite top als Vertriebler, zum Beispiel, ja, wenn man sein Vertriebsteam fit macht, ja, um auf LinkedIn sichtbar zu sein, aber auch für Führungskräfte etc. pp. Ja, die eigene Personenmarke zieht einfach viel, viel besser. Ja. Und grundsätzlich in dem Kontext, wie gesagt, gebe ich Trainings und Coachings, ja, auch Mentorings, oder ich begleite auch, je nachdem, was gerade gefragt wird. Aber es geht immer um das Thema eben Sichtbarkeit und Wahrnehmung auf LinkedIn, ja, zielgerichtet, ja. Ganz, ganz wichtig. Und ja, für Menschen selber macht das viel mehr Sinn als für Organisationen alleine. Ja, genau. Und auch noch einmal zu erwähnen, zu berücksichtigen, ich komme ja aus der Ads-Welt, also aus der bezahlten Werbung sozusagen, ja. Und das, was ich bisher nach über 4 Jahren Unternehmen, ja, mich gibt es jetzt schon seit 4 Jahren, bin ganz stolz drauf, noch nicht gemacht habe, was ich mir aber jetzt überlegt habe, tatsächlich vielleicht anzugehen, ist tatsächlich das Thema LinkedIn-Ads für Personenmarken. Ja, weil ich habe mich echt lange gestreut darin, weil ich das ja nur von der großen Corporate-Welt kenne, ja. Und da spreche ich von Erste Bank, IKEA, sowas in der Art, ja. Das ist ganz anders. Aber ich glaube eben dadurch, dass ich wirklich schöne Beispiele auf LinkedIn selber gesehen habe und entdeckt habe, sollte ich das alte Thema vielleicht doch wieder mitnehmen und eben quasi Leuten anbieten, eben, dass ich sie auch in dem Bereich unterstütze. Ist vielleicht erst im Werden, gell? Das ist nur eine Überlegung, aber ich wollte mal einteasern. Für alle, die sich dafür interessiert, ja.
Nee, das ist super, eine tolle Idee, weil klar, man versucht SEO-mäßig oder also anorganisch organisch zu wachsen, aber manchmal schafft man vielleicht noch mehr Reichweite, wenn man dann doch darüber hinausgeht. Und es vermischt sich ja auch das Persönliche und das Geschäftliche bei den Solo-Selbstständigen oder bei denen, die quasi im Geschäft sind, so wie ich ja für die Sinnplauderei auch stehe. Und da macht es auch total Sinn. Ich bin auch viel in Familienunternehmen unterwegs und da ist auch so wichtig, dass die Inhaberfamilie vielleicht sich auch zeigt und Vertrauen zur Firma aufbaut. Weil es nützt natürlich nichts, wenn du einen super tollen Vertriebler hast, der mega viele Follower hat und dann zum Mitbewerb überwandert und alles natürlich mitnimmt. Weil die Familie, die bleibt halt für immer. Und manche Leute bleiben natürlich zum Glück auch. Aber das ist natürlich als Unternehmen auch so eine Idee. Aber du wolltest zu dem vorherigen Punkt noch was sagen, oder?
Genau. Einmal zu dem letzten tatsächlich, was du gesagt hast. Und dann später eben Hashtag LinkedIn SEO. Da sprechen wir auch noch drüber, weil das ist echt ein nachhaltiges Thema. Aber zuerst das andere, was du gemeint hast mit Familienunternehmen, ja, die sich sichtbar zeigen sollen. Top-Thema, sehe ich absolut genauso wie du, dass das echt super wichtig ist. Und gleichzeitig zum Berücksichtigen, wenn wir nochmal zurückgehen auf das Thema Corporate Influencer, zum Beispiel Vertriebler etc. pp., das kann man aus zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite macht das für das Unternehmen Sinn, wenn die eigenen Mitarbeiter sichtbar werden, aber es gibt halt auch noch die andere Perspektive, das nenne ich das Risiko. Ja? Und es gibt da eine Podcast-Folge von jemand anderem, wo ich dabei war, wo ich gesprochen habe darüber, wenn deine Kündigung durch deine LinkedIn-Sichtbarkeit passiert oder irgendwie sowas. Ja, bei mir das tatsächlich passiert ist. weil eben das Thema, wie soll ich sagen, Eifersucht, da wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema ist. Das heißt, wenn man als Unternehmen überlegt, Corporate Influencer tatsächlich zu integrieren, muss man sich sicher sein, dass die Führungskraft, die zum Beispiel noch nicht auf LinkedIn sichtbar ist, es verkraften kann, dass der Angestellte, der unter ihm ist, sichtbarer ist als er, obwohl es ja nur online ist und nicht offline. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz unterschätztes Thema. Ja, wirklich. Und da können echt zwischenmenschliche Probleme entstehen, ja. Weil wichtig ist das Thema.
Vielleicht, bevor wir zum Familienunternehmen wieder rüberspringen, ich neige ja auch dazu, immer 10 Themen gleichzeitig anzusprechen, aber mich wird noch interessieren, der andere Aspekt als Arbeitgeber. Du machst natürlich, wenn du deine Leute ermutigst, dass die alle sichtbar sind, die Headhunter auch sehr aktiv aufmerksam auf deine Leute. Und das ist halt aus Arbeitgebersicht natürlich auch ein kritischer Risikofaktor. Aber es nützt ja alles nichts, ja. Also ich sage mir immer, du musst die Leute binden, nicht weil du sie unsichtbar machst, sondern weil sie halt gerne bei dir sind. Aber es ist trotzdem etwas, was natürlich den Headhuntern, die aus unserer Sicht ja oft eher so das Feindbild sind, macht dir das Leben nicht einfacher, ja.
Ja, richtig, richtig. Ja, diese Aspekte sollte man mit berücksichtigen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt möchte ich noch zurückgehen zu dem einen Thema, weil du es erwähnt hast, ja, auch wenn du es aus einem anderen Kontext erwähnt hast. Aber es gibt tatsächlich bei LinkedIn das Thema LinkedIn SEO. Ja, wird auch total unterschätzt, ja. Auf der einen Seite LinkedIn SEO in Bezug auf den eigenen Content, also auch über das eigene LinkedIn-Profil. Ja, dazu habe ich Trainings. Aber es gibt zum Beispiel eine ganz, ganz nachhaltige Möglichkeit, wie man LinkedIn SEO auf LinkedIn für sich nutzen kann. Und das sind die LinkedIn-Artikel, ja, weil die LinkedIn-Artikel werden Google indexiert. Super guter Tipp, ja, wirklich super guter Tipp. Und wenn man regelmäßig LinkedIn-Artikel verfasst, ja, hat man dadurch ja auch schon eine viel, viel bessere Sichtbarkeit. Und nicht nur Sichtbarkeit im Kontext, jetzt kriege ich viele Follower, das ist es nicht, sondern Sichtbarkeit tatsächlich im Kontext PR. Weil, jetzt kommt mein eigener Erfahrungsbericht dazu, ja, ist, dass ich habe ja auch mehrere LinkedIn-Artikel eben verfasst, bevor ich überhaupt meine LinkedIn-Newsletter hatte, ja. Aber der Kernpunkt ist, dass ich durch diesen LinkedIn-Artikel wurde ich aufmerksam auf Journalisten und durch diesen LinkedIn-Artikel, den ich damals verfasst habe, ja, das war ein bös ehrlicher, kritischer Artikel, ja, das war jetzt nicht irgendein Blabla, aber wurde ich eben interviewt, einmal für den Spiegel und einmal für den Trend, ja, und das sind echt krasse Magazine. Und wenn man da einmal drinnen ist, ist das der absolute Gamechanger. Ja, deswegen für alle, die gern sozusagen gesehen werden wollen von Journalisten, ja, schreibt LinkedIn-Artikel. Ja, das ist das Pendant zum klassischen Blog. Ja, so funktionieren ja Blogs auch. Ja, so ist das auch mit LinkedIn-Artikel. Macht's das, Leute. Das ist nämlich krass.
Ja, super. Ich habe bis jetzt erst einen LinkedIn-Artikel geschrieben, aber und ich habe ja immer mehr meine Positionierung zum Thema Stärkung der Frauen, aber nicht als Coaching, sondern mit meinen Büchern und Podcasts und meinem Minibuch und meinem Kurs. Also nicht 1:1 Coachings. Aber das ist interessant, weil da kann ich ja bei einige Blogartikel geschrieben, die kann ich ja gerade als...
Alle transferieren. Ja, alle rüber auf LinkedIn.
Umformatieren, das ist nicht so Double Content ist und dann...
Richtig, super. Richtig. Und noch eine Entschuldigung.
Vielleicht aber auch noch ganz kurz, LinkedIn-Artikel sind gut für SEO, habe ich gerade gelernt bei dir, aber auch wenn man manche Artikel, also manche Posts von mir, die gehen echt viral. Und da habe ich festgestellt, das sind vor allem die Posts mit persönlichem Bezug, also mit dem eigenen Storytelling. Da habe ich jetzt einen Post gehabt. Ich habe ja meine 3700 Follower, der wurde 200.000 Mal hat er Impressions gehabt, und ein anderer mit so 60.000 Impressions. Und das ist für so meine Reichweite, die ich normalerweise habe, schon wirklich gut. Und ich habe das Gefühl, ja, LinkedIn sucht sich manche Posts raus, wo sie merken, die kommen gut an, und die verteilen sie trotzdem noch weiter, ja.
Ja, so oft die Art. Ja, weißt du, ich habe da meine Sichtweise und meine Brille noch aus dem alten Kampagnenmanagement, ja, weil da gibt es ja Targeting, und dann gibt man das ein, wo man gesehen werden will, eben damit die Reichweite stimmt. Aber grundsätzlich, ja, persönliche Posts, super Bezug, ist ganz, ganz wichtig, ja, weil die funktionieren einfach besser, weil sie nahbar sind, ja. Also da machst du wirklich alles richtig, deswegen machst du es auf jeden Fall. Deswegen muss man ja auch zum Beispiel das Thema mit KI-Content-Produktion für LinkedIn ein bisschen kritischer betrachten, weil ja, ich nutze auch KI, gell? Ganz, ganz wichtig. Aber die Beiträge müssen so sein, dass in diesem Beitrag ein echter Erfahrungswert von dir drinnen ist. Dann funktioniert es. Und nicht einfach nur, mach mir jetzt ein fancy Posting, ja, Beitrag für LinkedIn zu diesem und dem Thema, weil dann ist es nur allgemein. Ja, und allgemein ist langweilig. Ja? Achtet da drauf. Und eine Sache wollte ich noch sagen zum Thema LinkedIn SEO, und dann gebe ich einen Ruh, aber einfach nur zum Überprüfen, ob es funktioniert. Ja? Wenn ihr anfangt, LinkedIn-Artikel zu verfassen, macht euch gleich parallel einen Google-Alert, ja, mit eurem Namen. Und nach einer Zeit werdet ihr sehen, ploppt der Google-Alert auf, weil es tatsächlich gesehen worden ist auf Google. Ja, und dann wisst ihr, dass es funktioniert. Auch die Überprüfbarkeit ist immer wichtig. Ja? Nicht nur immer das machen, was die Leute sagen.
Wie macht man den Google-Alert? Ich schreibe ja gleich mal mit, ich lerne ja immer dazu bei meinen
Ja, genau.
Den Google-Alert mache ich den direkt auf den Artikel.
Nein. Also du gehst auf Google und stellst dort einen Google Alert ein. Und da gibst du dann deinen Namen ein, ja, deinen vollen Namen. Und dann siehst du nach der Zeit, funktioniert es oder funktioniert es nicht und welche Themen funktionieren und welche nicht. Ja, weil es ist zwar immer cool, wenn euch Leute eben Tipps geben, die Experte bei dem sind, aber wo ist die Überprüfbarkeit? Ja, das muss ja auch stimmen. Viel reden kann man viel. Deswegen macht einen Artikel immer wieder, macht einen Alert, und dann seht ihr eh, wo ploppt was auf. Und ich freue mich immer, wenn in meinem Google-Postfach der Alert losgeht und dann sehe ich, oh, da war ich und da war ich und da war ich. Funktioniert übrigens auch, wenn jemand anders über euch berichtet. Ja, weil irgendwo, wenn ihr irgendwo anders erwähnt werdet, wie zum Beispiel den Fall Spiegel und Trend, wenn ich das jetzt wieder aufgreifen darf, ist dann natürlich auch der Alert angesprungen. Ja, mit Emily Erker und so weiter. Ja.
Und springt der Alert aber bei allen an, die Nina Hartmann heißen, oder nur bei mir?
Ehrlich gesagt, ja. Ja, wenn es viele gibt, dann ist es kacke. Tut mir leid, ja.
Ja. Berühmte österreichische Schauspielerin mit diesem Namen, und die liegt immer noch vor mir, und deswegen kommt so viel, aber mittlerweile hole ich auf, also irgendwann überhole ich sie noch, aber im Moment kommt sie halt immer und nicht ich, wenn man es googelt, ja, also in den oberen Reihen.
Ey, aber es kann trotzdem sein, dass du halt sichtbar bist, aber du bist halt wahrscheinlich auf Seite 10 oder was, ja, bisschen blöd, aber du weißt einfach, dass es wirklich funktioniert und dass es eben von Google erfasst worden ist, sodass andere dich finden können, ja.
Ja, ich google mich selber auch immer gerne mal. Dann sieht man auch, was erscheint. Und dann weiß man auch, was man vielleicht wieder löschen will, weil es gar nicht mehr passt oder so. Also oder das so, macht auch immer Sinn, dass man da sich nochmal von außen anguckt.
Genau, ja.
Ja, super. Das ist toll. Ja, gib uns hier Hacks, und wir sind ja da total, wir nehmen ja da alles. Meine Zielgruppe ist sicher kein LinkedIn-Profi-Publikum. Mhm. Das heißt, die können Tipps, glaube ich, ganz gut vertragen. Jetzt ist mein Schwerpunkt ja das Thema Sichtbarkeit von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Also ich mache mich speziell für Frauen stark und versuche den Frauen auch ihre eigene Kraft in sich sichtbar zu machen, dass sie merken, dass sie in ihrer Intuition vertrauen können, dass sie ihren Weg gehen dürfen, dass sie ja aus der Petitesse-Falle raus dürfen. Ich habe diesen Begriff geprägt, diese Falle, in die wir uns selber auch belächeln lassen, weil wir irgendwie von einer männlich dominierten Gesellschaft oft mit unseren Themen noch so belächelt und so heruntergewatscht werden. Das heißt, wie kann LinkedIn denn auch Frauen gerade helfen, aus dieser Falle rauszutreten und in ihre eigene Kraft und Sichtbarkeit zu kommen, auch mit ihren Themen? Also nicht nur die dieses, dass ich gesehen werde, sondern auch mit was ich gesehen werde. Was ist denn da so der Weg?
Ja, das ist ja das Schöne, dass man es ja steuern kann. Ja, du machst dir deine Positionierung, für was stehst du? Und in dem Kontext veröffentlichst du natürlich Artikel, ja, und Beiträge etc. pp. So funktioniert das. Die Kurzfassung. Ganz
Manche
easy
Frauen
eigentlich.
Sagen, ja, wieso soll ich das denn machen? Ich bin doch angestellt. Und denen sage ich immer ja. Aber auch wenn man angestellt ist, macht es total Sinn, dass man in LinkedIn ein Profil hat und das auch professionell betreibt. Weil auch innerhalb vom Unternehmen kann man zum Beispiel Karriere machen, weil man in LinkedIn sehr aktiv ist. Aber man kann natürlich, was wir als Arbeitgeber nicht so gerne haben, aber man wird auch für Headhunter sichtbar oder für Mitbewerber sichtbar. Und das ist natürlich etwas, was unserer Karriere auch förderlich sein kann. Und sei es auch nur bei den Gehaltsverhandlungen beim jetzigen Arbeitgeber. Aber einfach dieses Gefühl, ich bin nicht nur eine Angestellte im Unternehmen und mein Wert ist nicht nur, dass ich für diesen Arbeitgeber das leiste, was von mir erwartet wird, was vielleicht gar keiner so richtig sieht und wertschätzt, sondern ich bin eine Fachfrau für ein besonderes Gebiet und ich bin jemand, der sich dafür sehr interessiert und ich darf da meine eigenen Gedanken und Expertisen in LinkedIn einbringen, sofern es natürlich jetzt keine Betriebsgeheimnisse und so betrifft. Also da muss man natürlich auch ein bisschen Feingefühl haben und auch wissen, was im Arbeitsvertrag steht. Aber da kann man sich zeigen und das ist ein Karrierebooster. Und LinkedIn ist das Netzwerk überhaupt, um geschäftlich gesehen zu werden. Und das ist ja deswegen das, warum du dich darauf fokussiert hast, oder? Was sagst du dazu, Emily?
Ja, richtig, richtig. Den Tipp, den ich immer mitgebe, eben meinen Kunden, die im Angestelltenverhältnis sind, die sich halt einfach noch nicht trauen, ja, so in die Sichtbarkeit zu kommen, ist das Thema mit den Kommentaren. Ja, weil Kommentare haben einen riesengroßen Wert, das wird total unterschätzt. Und mittlerweile, das ist ja, glaube ich, seit ein, zwei Monaten so, kann man sogar die View-Zahlen lesen, wie viele deinen Kommentar gesehen haben. Und wenn man das einmal sieht, dann ist das arg. Ja, du schreibst ein wirklich gutes Kommentar und plötzlich hast du 2000 Ansichten. Ja, ohne dass du selbst gepostet hast. Deswegen macht's das, Leute. Ohne Scheiß. Das zahlt sich echt aus. Ja, und man muss halt nicht groß posten und muss auch gleichzeitig nicht ein bisschen Angst haben, dass eben die Führungskraft zum Beispiel eifersüchtig wird und Schiss hat und was weiß der Geier. Ja, das ist halt die sicherste Variante, die man machen kann.
Ja, und wenn man noch einen kleinen Account hat, dann sind die Reichweiten der Kommentare viel größer als die Reichweiten der eigenen Posts. Also von daher, dadurch gewinnst du ja auch deine Sichtbarkeit. Und ich meine, Reichweite ist nicht gleich Reichweite, weil es geht ja nicht nur um die absoluten Zahlen. Wenn du eine totale Spezialistin in einem absoluten Nischengebiet bist, dann reicht es ja, wenn zum Beispiel die Presse deinen Namen kennt oder die zwei, drei Leute, die dort was zu entscheiden haben, dann geht es nicht um tausende Follower, sondern dann geht es darum, von den richtigen Leuten gesehen zu werden.
Richtig, richtig, ja. Naja, das sagst du, was Entscheidendes tatsächlich. Die Follower-Anzahl, auch nicht die Likes zum Beispiel, sind entscheidend, weil man kann viele Likes haben und nichts reißen und wenig Likes haben und viel reißen. Man muss halt eben bei den richtigen Leuten sichtbar sein und Nischenthemen funktionieren grundsätzlich immer sehr, sehr viel besser, weil sie halt greifbarer sind tatsächlich. Ja, viele scheuen sich dadurch, vor allem auf der einen Seite, weil sie denken, ich kann so viel und ich mache so viel und ich will meinen ganzen Bauchladen herzeigen. Absolut verständlich, ja. Aber eben, je nischiger du tatsächlich unterwegs bist, desto mehr Erfolg hast du. Ja? Weil ich habe auch zum Beispiel Live-Coaches bei mir als Kunden und Live-Coaches machen ja alles, so in dem Kontext, ja, Lebensberatung und so. Mhm. Und wenn ich aber denen erkläre, okay, fokussiere dich mal auf ein Thema, weil die anderen Themen, die ploppen ja dann eh beim Kunden auf. Ja? Und es ist halt viel greifbarer und das funktioniert. Ja.
Ja, das ist interessant, gell, dass man auch sich, finde ich, mit dem Zielgruppenavatar beschäftigen sollte. Also ich habe mal so einen Podcast gehört über Ferienwohnungen, weil ich mal überlegt hatte, ob das mal irgendwann was ist, sowas zu vermieten. Ich bin dann aber davon abgekommen, aber ich fand es total interessant. Die Dame hat gesagt, dass es so wichtig ist bei einer Ferienwohnung, dass man sich seinen Zielgruppenavatar macht. Also dass man genau überlegt, will man jetzt Familien mit Kindern, will man jetzt ältere Wanderer oder will man jüngere Radfahrer oder wie auch immer. Und auf diese Zielgruppe soll man die Wohnung einrichten, die Fotos machen und die Posts machen. Und dann kommt vielleicht trotzdem eine Familie mit Kindern, aber man hat es sich sozusagen so eingerichtet. Und so kann man sich das vielleicht fürs eigene Business auch ein bisschen vorstellen. Also den Wunschkunden-Avatar sich mal zu erstellen und in Gedanken diesen Kunden ansprechen und überlegen, genau, für die mache ich's. Und alle anderen sind natürlich herzlich willkommen, aber das ist mein Traumkunde. Und ich finde, da kann man ganz viel mit ChatGPT auch machen. Also ich arbeite ja auch gerne mit KI. Und wenn man da so ein bisschen eingibt und sagt, ja, erstell mir doch mal jetzt meinen Zielgruppen-Avatar, da kommen ganz kluge Sachen raus und man muss es dann natürlich nochmal hinterfragen und so weiter. Aber es ist schon mal ein erster Schritt und für so eine angestellte Fachfrau in einem Unternehmen ist der Zielgruppen-Avatar halt eventuell das eigene Unternehmen, um dort gesehen und anerkannt zu werden oder eben auch die Mitbewerbsfirma, die einen vielleicht in seinem Wert noch viel besser erkennt und dann erkennt. Aber sowas kann man sich im Kopf klar machen oder die Community, mit der man sich austauschen will, weil man von der Community ja Mehrwert einkassieren will wieder. Also wenn man sich das vorher klar macht, ich glaube, dann wird es einfacher auch mit dem Posten.
Ja, richtig, richtig, definitiv. Eine Sache, die ich auch noch einhaken will, weil ich die wichtig finde, ist natürlich das Thema Kontinuität. Ja, also wenn du jetzt 3 Wochen lang ein paar Posts machst, wirst du jetzt nicht berühmt, ja. Also einfach nur, damit die Leute wissen, ja, es ist halt wirklich, wirklich wichtig, kontinuierlich zu posten, ja. Und ein Tipp, weil das ziemlich viele betrifft, nicht alle, aber viele, dass viele nach einer gewissen Zeit, sagen wir so nach einem halben, dreiviertel Jahr, plötzlich in so ein Tief kommen, ja, und gar keinen Bock haben auf LinkedIn. Da ist mein Tipp, und das war halt oft so, nicht immer so, aber oft so, dass es daran liegt, dass dieses Tief da ist. Auf der einen Seite, weil man halt noch nicht so viel Erfolg zurückbekommt, wie man da reingesteckt hat. Dazu möchte ich sagen, das dauert. Ja, das kann auch bis zu einem Jahr dauern, bis man da wirklich vernünftige Resonanz bekommt. Gell? Vor allem, weil man sich ja auch ausprobieren muss, ja, welche Content-Form, welches Content-Format funktioniert überhaupt für mich. Ja, ist das eine. Aber das Zweite, was auch wichtig ist, es kann sein, dass sich der Mensch, der das eben macht, gerade in einer Umbruchsphase befindet. Ja, bedeutet, dass andere Themen einfach viel, viel wichtiger sind. Und da ist es wichtig, in dem Kontext tatsächlich flexibel zu sein. Ja, es ist in Ordnung, wie soll ich sagen, seine Content-Strategie zu ändern, an dem, was jetzt zu sagen, das neue Thema ist. Ja. Ganz, ganz wichtig.
Da sprichst du mir aus der Seele, weil das ja genau mein Weg ist. Also ich hatte angefangen und gedacht, die Sinnplauderei wird mehr für den Mittelstand, weil ich ja auch in der Verbandspolitik tätig bin und mich sehr für die kleinen mittelständischen Unternehmen einsetze. Aber irgendwie habe ich dann doch gemerkt, es sind doch die Frauen in der Wirtschaft. Also es ist doch dieses Thema geworden, auch wenn ich das am Anfang nicht angestrebt habe. Und jetzt verändert sich das alles. Und dann werden die Posts auch anders und fokussierter. Aber ich merke, dass es jetzt so langsam auch Fahrt aufnimmt. Also jetzt weiß ich auch, was ich will. Ich habe aber diesen Weg auch gebraucht. Also es musste erst durch sein, ja.
Genau. Ja, ist ein Learning, ganz normal, ja.
Ich habe noch eine Frage an dich, Emily, als LinkedIn-Spezialistin. Ich sehe ja sehr, sehr viele LinkedIn-Beiträge von anderen Menschen. Und manche sind mega professionell gemacht. Also das geht von wahnsinnig tollen Grafiken über, du siehst, das sind alles Fotoshootings gewesen. Da sind keine normalen Fotos dabei und so weiter. Mit richtig intensivem Content, wo du so denkst, es hat wahrscheinlich auch eine Marketingagentur gemacht. Bis hin zu total laienhaften Urlaubsfotos, wo du so denkst, es hat denn das hier zu suchen. Also die Bandbreite ist riesig. Ja. Aber ich persönlich, ich mag gar nicht so gern diese mega professionellen Sachen, weil es sich für mich so allglatt anfühlt. Ich mag so ein bisschen diese Mischung zwischen gut gemacht, also nicht so laienhaft, sondern gut gemacht, Content mit ein bisschen knackigen Inhalten, vielleicht ein bisschen provozierend, aber nicht zu provozierend, sondern am Kern der Sache. Und dann aber mit Bildern von der Person, aber nicht so total professionell. Das ist so das, wo ich am meisten, sag ich mal, mich angezogen fühle. Ist es repräsentativ oder ist es total unterschiedlich?
Na, ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Frage der Zielgruppe. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber grundsätzlich, wenn du dir Gedanken machst, wen möchtest du erreichen, dann weißt du auch, wie du es machen musst, ja. Und keine ist dazu verpflichtet, hochprofessionelle Fotos und Videos und etc. zu machen und 10.000 Euro hineinzustecken, ja, für eine Personal Brand, sondern man kann das wirklich tatsächlich ganz normal machen, indem man, wenn man schon unbedingt eigene Fotos machen will, ja, das ist auch immer so eine Geschmackssache, dass man die tatsächlich einfach mit dem Handy macht. Ja, einfach mit deinem stinknormalen Handy. Ja, die meisten Handys können eh gute Fotos machen und es müssen keine Studiofotos machen. Ja. Wer das allerdings machen will, weil er halt auch denkt und weiß, okay, die eigene Zielgruppe erwartet das, wenn man im Luxussegment ist oder so, dann sollte man das natürlich schon machen. Also es ist echt eine Frage der Zielgruppe, ja.
Ja, nee, nee, sehr interessant, ja. Weil ich habe einfach nur so von mir aus, ich sehe so viel Verschiedenes und dann gucke ich es mir immer an, auch für mich. Was fände ich jetzt gut, auch für mich und was nicht. Aber manche Sachen, die sind, ja, fühlen sich für mich aufgesetzt an und manche fühlen sich authentisch an.
Ja. Na, ich weiß ganz genau, was du meinst, ja, und ich sehe das genauso. Allerdings, es ist wirklich eine Frage der Zielgruppe, weil die, die so drauf sind, die das so hochprofessionell wollen, die fühlen das gar nicht so. Ja, sondern das ist eher so eine von uns. Und das ist auch okay, ja. Also das passt schon.
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar gibt es ja bei LinkedIn die Möglichkeit des Chats. So haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Und
Genau.
ich finde, man hat immer wahnsinnig nette, tolle Kontakte. Ich habe super Leute auch kennengelernt, die ich auch offline getroffen habe. Und auf der anderen Seite kriegst du dann als so, so riesen, sag ich mal, wenn es so lang ist, lese ich es auch kaum noch,
Die
im Chat
wenigsten.
mit gleich Werbung für die Firma und wir haben ein super Angebot, es ist nur bereichernd und hier und da und dann drei Nachfragen. Ich habe noch nichts gehört, ich habe noch nichts gehört. Das empfinde ich belästigend. Gibt es da auch so ein Business-Knicke für LinkedIn? Oder ja, also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das diese Vertriebsstrategie, dass die wirklich so gut aufgeht, oder?
Ja, das ist halt das Ding, das nennt sich LinkedIn Social Selling. Ja, kann man sicher einige Beiträge und so dazu lesen auf LinkedIn, weil LinkedIn funktioniert eben auch so ähnlich wie Google, gell? Deswegen, da kann man sich echt super Wissen raussuchen. Aber grundsätzlich da, also viele Wege führen nach Rom. Ja, es gibt nicht die perfekte Strategie, ja. Aber das, was ich zum Beispiel eben mitgebe gerne, eben wenn es um das Thema Social Selling für Vertriebler geht, ja, habe ich eher selten die Trainings, aber doch. Und einer der Wege, die gut funktionieren, nicht zu 100%, aber dennoch gut funktionieren, ist tatsächlich Punkt Nummer 1, das LinkedIn-Profil. Film muss top aussehen, ja. Punkt Nummer 2, es muss Content vorhanden sein von der Person, ja, weil Menschen kaufen von Menschen, deswegen ist es so wichtig, dass das alles wirklich zielführend und ansprechend ist. Und dann Punkt Nummer 3, jetzt ist ganz, ganz wichtig, Beziehungsaufbau. Ja, das ist das, den Schritt, den die meisten halt vergessen. Beziehungsaufbau entsteht dadurch, jetzt kommen wir wieder zum Thema mit den Kommentaren, indem man den Zielkunden, den Wunschkunden, den man gerne hätte, sofern er überhaupt auf LinkedIn postet, weil wenn der nicht postet, hast du Pech gehabt, ja, dann geht das nicht, ja. Aber suchst du den halt raus, ja, und wenn er postet, dass du jedes Mal tatsächlich eben bei den Beiträgen kommentierst, likest, teilst, was Sinnvolles beiträgst und dann eben nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal nach 5 bis 7 Kontakten, vernetzt du dich mit dem, ja, dann schreibst du halt weitere Fragen etc. pp. Und irgendwann kommt es halt in Gespräch dazu, dass der andere dich ja auch fragt, hey, was macht sie denn so genau, etc. pp. Und dann kann man in den Vertrieb gehen. Ja, und das nennt sich dann Social Selling. Ja, und dann kann man über seine Dienstleistungen, Produkte etc. pp. Eingehen und dann funktioniert das auch. Aber das ist halt echt ein langer Prozess, gell? Das ist nichts auf schnell. Ja, da ist man echt schneller mit Telefonakquise, meiner Meinung nach, auch wenn die auch nervig sein können. Ja. Und ich war auch mal auf der anderen Seite. Ja, ich war auch mal so einer. Deswegen habe ich auch Vertriebserfahrung. Aber so wird es dann unter anderem bei LinkedIn funktionieren. Das ist die Kurzfassung, die Zauberei dahinter. Aber wirklich kalt anschreiben würde ich in den meisten Fällen nicht. Ja. Es gibt halt so Ausnahmen, zum Beispiel, die ich einfach gerne mache, ist dadurch, dass ich ja ziemlich breit aufgestellt bin und ich habe ja mehrere Dienstleistungen und ich entwickle immer wieder neue Trainings etc. pp., ist, dass ich schon meine Leute auf den Laufenden halte, aber die wissen alle, das sind Updates. Ja, also ich schreibe die Leute an und sage, hey, es gibt wieder ein neues Coaching oder hey, es gibt wieder ein neues Programm. Einfach nur, damit sie es wissen und auch gleichzeitig immer mit dem Teaser, falls sie jemand einfällt, für den das passen könnte, leite es einfach weiter. Weißt du, was ich meine? Und
Ja,
das geht.
super.
Und die meisten nehmen das, fassen das dann auch gut auf. Nicht alle. Es gibt auch welche, die denken so, hey, jetzt schreibt mich schon wieder wer, ich bin eh schon so gestresst. Solche Nachrichten bekomme ich auch, ja, selten, aber doch, ja. Aber ja, weil grundsätzlich muss die Leute auf dem Laufenden halten, weil ich habe mehr als die LinkedIn-Trainings. Ja. Ich habe auch die Expertenvermittlung. Bald werde ich einen Verein gründen übrigens, gell, ganz anderes Thema. Ja, genau. Also es ist halt echt viel, ja. Genau, hat aber alles einen roten Faden. Das gehört alles zusammen.
Ja, nee, nee, das ist super. Ja, was ich immer gut finde, sind kurze Nachrichten. Weißt du, wenn jemand mich anschreibt und sagt, wir machen übrigens Schulungen für Datenschutz, wenn Sie es interessiert, gerne PN oder so, alles gut, ja. Und wenn einer dann mir aber so einen Rattenschwanz schreibt, wo ich denke, nee, das lese ich mir nicht durch, ich habe dem gar nicht das Recht gegeben, mich so zuzuspammen, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Also das ist, glaube ich, ja, keine so gute Strategie, ja, also so mit Kanonen auf Spatzen. Und das, du merkst auch, der hat sich mit dir null auseinandergesetzt, der schreibt es an Tausende von Leuten, der hat dafür bezahlt und dann geht es da halt überall in die Kanäle rein, das nervt, ja.
Ja, richtig, richtig, ja. Ja, das, ich kann das nachvollziehen, ja, vor allem, wenn die Nachrichten zu groß sind, weil halt die Leute total gestresst sind, ja, wir haben alle urviel zu tun und sehe ich ehrlich gesagt genauso, ja. Ja. Und kalt ist halt blöd, Beziehungsaufbau brauchst du.
Ja, ja.
Wirklich, ja.
Wir haben ja am 17.06. auch unseren Austausch. Emily, wir haben uns jetzt so super verplaudert. Ich finde es ganz klasse. Die Zeit ist gerannt und ich glaube, es ist Zeit, dass wir so auf das Ende des Podcasts zusteuern. Willst du denn noch ein etwas unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Danach würde ich eine kurze Werbung einblenden und dann noch ein Fazit aus unserem Podcast ziehen.
Ja, jetzt versuche ich was Episches zu finden, das Leben verändert. Aber ich würde sagen, ich gebe zum Schluss vielleicht noch mit, vor allem an alle Frauen, weil das ist ja ein Frauen-Podcast, ja, geht es in eure Sichtbarkeit. Ja, wir brauchen viel mehr weibliche Energy da draußen, ja, deswegen ist die Welt so, so arg drauf, ja. Deswegen, ja, nehmt alle euren Platz ein, ja, ohne Furcht. Geht's voran, macht's.
Ja. Oh, mega, Emily, du sprichst mir so aus dem Herzen, ja, super. Dann blende ich jetzt eine kurze Werbung ein und dann mache ich noch ein Fazit aus diesem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
Vielleicht spürst du es längst. Da ist mehr Kraft in dir, als du gerade lebst. Mein kostenloser Petit-Test-Test zeigt dir, wo alte Muster dich klein halten und wie du deine Tigerkraft wecken kannst. Die Tigerkraft steht für deine Präsenz, deine Klarheit, deine ungezähmte Energie. Und manchmal braucht es nur einen leisen Impuls, wie das Rotkehlchen, das dir mit Herzenskraft den Weg weist, um die Tür zu deiner Freiheit zu öffnen. Nimm dir ein paar Minuten für dich. Der Test ist kostenlos, ehrlich und kann der erste Schritt zu mehr Selbstvertrauen und Sicherheit sein. An alle Männer, gebt diesen Link an Frauen weiter, die ihr schätzt. Den Test findest du in den Shownotes. Ja, schön, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist und uns gelauscht hast, der lieben Emily Erker, über ihre Tipps über LinkedIn. Und ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, Lust haben, ihr LinkedIn-Profil nochmal anzuschauen und vielleicht zu verprofessionalisieren, vielleicht sich dabei helfen zu lassen, zum Beispiel von der Emily, und auch wirklich zu gucken, Kommentare zu schreiben, vielleicht anzufangen zu posten oder sogar LinkedIn-Artikel zu schreiben, um für die Presse sichtbar zu sein. Die Welt braucht weibliche Stimmen. Die Welt braucht Stimmen von Menschen, die sich einsetzen für eine gute Welt, für eine gerechte Welt, für eine starke Wirtschaft. Und dafür setzen wir uns auch ein. Und deswegen toll, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr ihn abonniert, vielleicht 5 Sterne gibt oder sogar eine coole Rezension schreibt oder einfach wieder einschaltet. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Danke, tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.